HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Bansai, er lebe hoch. So verabschiedeten sich heute Zehntausende von Japanern mit wehenden Nationalfähnchen von Kaiser Akihito. Mein Gefühl der Dankbarkeit für ihn ist so stark, dass ich schreien könnte. Ich war oft gerührt davon, dass er als allererstes immer ans Volk denkt.
Mit mehr als 80 Jahren spüre ich Einschränkungen. Ich habe mich gefragt, ob ich meinen Aufgaben in gleicher Weise gerecht werden kann wie bisher und was das Beste wäre für mein Land, mein Volk und meine Nachfolger in der kaiserlichen Familie.
Im religiösen Sinn verbindet der Tenno Götter und Menschen miteinander. Schließlich ist er ein Nachfahre jenes Wesens, das von der Sonnengöttin auf die Erde geschickt wurde. Es bleibt die vornehmste Aufgabe des Kaisers, die japanische Kultur und Tradition zu wahren.
Als japanische Staatsbürgerin akzeptiere ich die Gefühle des Tenno und wünsche ihm, dass er mit Kaiserin Michiko noch lange Zeit wohl und gesund bleibt.
Ich freue mich sehr, dass ich von so vielen Menschen gefeiert werde. Es tröstet mich sehr, dass meine Amtszeit ohne Krieg in Japan an ihr Ende kommt.
Ein japanischer Kaiser entsagt dem Thron. Eigentlich ist das nicht vorgesehen. Ein Tenno bleibt bis zum Tode im Amt. Das ist die Tradition. Kaiser Akihito will es anders. Nach 30 Jahren auf dem Thron dankt er ab. Eigens für ihn macht die japanische Regierung da eine Ausnahme. Für Tapferkeit, Weisheit und Wohlwollen. Die Tugenden des Herrschers stehen Schwert, Spiegel und Edelstein. In einer feierlichen Zeremonie werden sie an Kronprinz Naruhito übergeben. Das Ritual folgt der tausende alten Traditionen. Der Neue heiratete, wie schon sein Vater, keine Adlige, sondern eine Diplomatentochter. Er ließ sich kürzlich mit Frau und Tochter im Urlaub fotografieren, ungewöhnlich für die japanische Kaiserfamilie. Und anders als beim britischen Königshaus dringt sonst wenig an die Öffentlichkeit. Wird mit Naruhito das japanische Königshaus moderner? Und wenn ja, was bedeutet das für das japanische Volk? Schwert, Spiegel, Edelstein, wenn Japans Kaiser geht, so haben wir die Tagsendung heute überschrieben. Auch diesmal werden die Insignien des Kaisers zwar eine Hauptrolle spielen bei der Thronübergabe, aber sie werden nicht zu sehen sein. Schwert, Spiegel und die sogenannten Krummjuwelen, die kommaförmigen Perlen, deren Form wir aus dem Yin- und Yang-Symbol kennen, diese Insignien hat kaum jemand je zu Gesicht bekommen. Sie werden nur wohl verpackt präsentiert. Eigentlich wollte Kaiser Akihito schon 2016 abdanken, aber die Regierung musste dieser Ausnahme von der Regel ja erst zustimmen. Das hat gedauert. Der 85-jährige Akihito ist schon länger gesundheitlich angeschlagen, aber hat sein Amt immer sehr ernst genommen. Ist beliebt beim Volk, auch oder vielleicht weil er keine Macht hat. Am 12. November 1990 wurde er offiziell zum 125. Tenno Japans. Den Chrysanthementhron hatte er schon ein gutes Jahr vorher bestiegen. Dieser Chrysanthementhron heißt übrigens so, weil das kaiserliche Siegel eine stilisierte Chrysantheme zeigt. Dieses kaiserliche Siegel ist auch so etwas wie das Staatswappen Japans und ist auf der Hülle des japanischen Passes zu sehen. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann über das Ende der Ära von Kaiser Akihito.
Mitten in der schwülen Sommerhitze Tokios reißt der Kaiser sein Volk im August 2016 aus dem Alltag und verkündet seine Abdankung.
Ich mache mir Sorgen, dass es schwieriger werden könnte, meine Pflichten als Symbol des Staates mit ganzer Kraft so zu erfüllen, wie ich es bisher getan habe.
Auch wenn später als erhofft, hat sich Akihito damit gegen die rechtskonservative Regierung von Shinzo Abe durchgesetzt. Denn seit dem 19. Jahrhundert gilt in Japan, erst der Tod erlöst einen vom Amt. dass er trotz eingeschränkter Machtbefugnisse, er zeichnet zwar Gesetze ab, darf sich als offizielles Symbol des Staates aber nicht politisch äußern, einen starken Willen hat, zeichnet sich bereits in jungen Jahren ab. Er verliebt sich ausgerechnet in eine Bürgerliche. Ein Tabubruch. Kennengelernt hat er seine Michiko beim Tennis und wagt sich langsam an sie ran, wie sich Masao Oda, ein alter Schulfreund, erinnert.
Kronprinz wollte Michiko-san sprechen, aber nicht direkt, sondern durch meinen jüngeren Bruder. Der Kronprinz ruft meinen jüngeren Bruder und dann mein Bruder ruft Michiko-san an und Michiko-san ruft Kronprinz zurück. Diese Dreieck hat er jeden Abend gemacht.
Und zwar immer um 6 Uhr abends, erzählt Oda. Beide heiraten 1959 und begehen gemeinsam einen weiteren Tabubruch. Sie erziehen ihre Kinder selbst. 30 Jahre später besteigt Akihito den Chrysanthementhron. Japan erlebt da immer wieder schwere Zeiten. Zur Finanz- und Wirtschaftskrise kommen Naturkatastrophen, wie das schwere Erdbeben in Kobe 1995. Mehr als 4000 Menschen sterben, 200.000 werden obdachlos. Oder der Vulkanausbruch auf Miyake im Jahr 2000. Makoto Watanabe war damals Großhofmarschall am Kaiserhaus. Das ist so etwas wie ein Privatsekretär.
An dieses Ereignis erinnere ich mich noch sehr gut. Dort lebten 4000 Menschen, die dann nach Tokio umziehen und dort 5 Jahre bleiben mussten. Der Kaiser und die Kaiserin haben sie regelmäßig besucht und sie getröstet. Das zeigt, dass sich beide nicht nur einmal kümmern, sondern wirklich bis zum Ende dabei bleiben.
Und dann natürlich das schwere Unglück von Fukushima im März 2011. 16.000 Menschen sterben, Hunderttausende müssen die Heimat verlassen. Kaiser und Kaiserin spenden überall Trost und brechen ein weiteres Tabu. Die, die man eigentlich nicht berühren darf, greifen die Hände ihrer Mitbürger und streicheln sie sanft.
Was mich beeindruckte, war besonders, dass er vor den Opfern der Naturkatastrophen auf die Knie ging und auf Augenhöhe mit ihnen sprach. Man konnte seine Anteilnahme spüren. Weil der Kaiser keine Macht hat, konnte er so viel Unterstützung und Vertrauen von der Bevölkerung bekommen. Sein warmes Herz brachte uns Frieden ohne Krieg, während die Politiker immer noch an Krieg Interesse haben. Das brauchen wir nicht.
Denn während die Regierung weiter nach rechts rückt, bleibt Akihito ein Pazifist. Für den Einsatz des Paares gibt es zur Abdankung nur eine tiefe Verbeugung. Und auch nur für Akihito, weiß Ex-Großhofmarschall Watanabe.
Die Zeremonie ist sehr kurz. Der Regierungschef bedankt sich, der Kaiser bedankt sich und dann ist es auch schon vorbei.
Der Thronwechsel einen Tag später wird auch kaum länger.
Also beim Kaiser wird sich kurz bedankt für 30 Jahre Einsatz für das Volk, ohne politische Macht zwar, aber als Symbol des Staates und der Einheit des Volkes. Für die Frau an seiner Seite, die denselben Einsatz gezeigt hat, gibt es keinerlei Würdigung, was bezeichnet ist für das Frauenbild in Japan. Dazu später mehr und auch über Akihitos Einsatz für den Frieden werden wir noch sprechen. So heißt er seine Zeit, Frieden schaffen. Um mehr Einblick in japanische Denkweise und japanischen Alltag zu bekommen, hören wir einen kurzen Ausschnitt aus dem Roman »Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki«. Der Autor Haruki Murakami ist aktuell einer der populärsten japanischen Schriftsteller und er beschreibt, wie es an einem der größten Bahnhöfe der Welt in Japan zugeht, mitten in einem Geflecht aus privaten und öffentlichen Bahn- und U-Bahnlinien.
In den Stoßzeiten verwandelt sich dieses Labyrinth in ein wogendes Menschenmeer. Es schäumt, überschlägt sich, tost und flutet die Ein- und Ausgänge. Der Strom der Menschen, die hier umsteigen, wallt hierhin und dorthin und bildet gefährliche Strudel. Keinem noch so mächtigen Propheten würde es gelingen, diese wild brandenden Wogen zu teilen. Es ist kaum zu glauben, dass diese überwältigende Masse an 5 Tagen in der Woche, jeweils morgens und abends, von einer eher unzureichenden Zahl an Bahnbeamten ohne besondere Zwischenfälle abgefertigt wird. Vor allem der morgendliche Berufsverkehr ist problematisch. Jeder hat es eilig, zum Ziel zu kommen. Die Stechuhren müssen bis zu einer bestimmten Zeit betätigt werden. Kein Grund zu guter Laune, man ist noch immer etwas schläfrig. Und die vollgepackten Waggons rütteln Leib und Seele so richtig durch. Nur die Glücklichsten ergattern einen Sitzplatz. Ständig ertönen laute Durchsagen, unablässig schrillen die Signalglocken. Geduldig wie dressierte Haustiere spucken die im Sekundentakt an- und abfahrenden Züge ihrer Fahrgäste aus und nehmen neue auf, schließen die Türen und eilen beflissen dem nächsten Bahnhof entgegen. Es ist unmöglich, beim Hinauf- oder Hinabsteigen einer Treppe in der Mitte kehrt zu machen, auch wenn einem jemand im Getümmel auf die Ferse tritt und man einen Schuh verliert. Der Schuh wird wie von Treibsand verschluckt und verschwindet. Dem oder der Betroffenen bleibt nichts anderes übrig, als den ganzen Tag mit nur einem Schuh herumzulaufen. Anfang der 1990er Jahre, als die japanische Wirtschaftsblase noch nicht geplatzt war, brachte eine namhafte amerikanische Zeitung ein Foto von Menschen, die an einem Wintermorgen zur Hauptverkehrszeit im Bahnhof eine Treppe hinunterströmen. Alle dort abgebildeten Pendler halten wie auf ein Kommando den Blick gesenkt. Ihre Mienen sind düster und leblos und erinnern an Dosenfische. Japan ist reich geworden, aber die Mehrheit der Japaner wirkt nicht gerade glücklich, lautete die Bildunterschrift. Das Foto wurde berühmt.
Scheinbar unglückliche Japaner in einem Land mit sehr hohem Lebensstandard. Ein kleiner Ausschnitt aus Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tasaki von Haruki Murakami. Übersetzt hat dieses Buch die Schriftstellerin und Japanologin Ursula Gräfe. Schönen guten Abend, Frau Gräfe.
Guten Abend, Frau Renk.
Über die Sprache vermittelt sich ja deutlich mehr als nur ein Inhalt. Es ist auch die Denkweise, in die wir da Einblicke bekommen, die Denkweise eines Volkes. Wie ist diese Denkweise der Japaner?
Die Denkweise der Japaner ist meiner Ansicht nach sehr visuell geprägt. Denn ihre Schrift und ihre ganze Ausdrucksweise ist sehr ästhetisch, basiert auf ästhetischen Grundlagen und illustriert, ist an der Oberfläche illustrierend. Das heißt, Rituale, wie wir es eben gehört haben, spielen eine sehr große Rolle. Das Sichtbare und das Unsichtbare stehen im Zentrum des Denkens eigentlich.
Aha, deswegen bleiben auch die Insignien unsichtbar. Die sind ja verpackt, auch bei der Zeremonie.
Ich denke, das könnte etwas damit zu tun haben.
Welche Rolle spielt denn der Kaiser im Denken der Japaner?
Der Kaiser ist eine Art Symbol für das ganze Land und meiner Ansicht nach ist er doch bei einem Großteil der Bevölkerung sehr, sehr beliebt, ähnlich wie das bei der Queen der Fall ist und repräsentiert eben das Denken, die Tradition und auch die Einzigartigkeit des japanischen Volkes. Mhm. Für die meisten Japaner, denke ich, ist das so.
Wir haben gerade von diesen düsteren und leblosen Mienen auf einem berühmten Foto japanischer Pendler im Bahnhof gehört bei Murakami. Nun wissen wir, dass Japaner sehr zurückhaltend sind, sehr höflich, sehr bedacht darauf, niemanden zu stören durch ihr Verhalten. Wofür begeistern sich denn Japaner?
Ach, natürlich für viele Dinge, genauso wie westliche Menschen auch. Für Literatur, für Filme, für Neuigkeiten, für die Kaiserfamilie im weiteren Sinne, auch wenn anders als bei der beim britischen Könighaus die Presse sehr viel Zurückhaltung gegenüber der kaiserlichen Familie walten lässt. Also es würde nie vorkommen, dass irgendein Mitglied in dieser Weise diffamiert wird, wie das manchmal in England passiert. Auch nicht von der Regenbogenpresse.
Mhm. Aber es dauert ein bisschen länger als bei manchem von uns, bis sich diese Begeisterung auch auf dem Gesicht ablesen lässt, oder? Ist das eine Täuschung?
Das ist auf jeden Fall keine Täuschung. Nein, indem man zeigt seine Gefühle nicht so stark wie bei uns. Wir kennen den berühmten Ausdruck, das Gesicht verlieren. Und deshalb sieht man häufig zum westlichen Befremden in Filmen, zum Beispiel über die Katastrophe von Fukushima, dass viele Leute bei der Schilderung des Leides, das ihnen widerfahren ist, sogar lächeln. Und das tut man, um natürlich das Gegenüber nicht mit seinen Problemen zu belasten und um sich selbst auch keine Blöße zu geben. Ja. Oder ein einfacheres Beispiel ist, ein Japaner, der Bahn nachgerannt ist und sie verpasst, der wird lächeln.
Also da ist man extrem höflich und zeigt keinen Ärger. Jetzt haben Sie ja nicht nur japanische, sondern auch englische Literatur schon übersetzt. Sie sind ja auch Anglistin. Ist es komplizierter, japanische Texte zu übersetzen oder englische?
Es ist auf jeden Fall sehr viel komplizierter, japanische Texte zu übersetzen, was auch mit dem japanischen Schriftsystem zu tun hat, das ein ungeheures, eine ungeheure Masse an Zeichen, aber auch an künstlerischen Verschränkungsmöglichkeiten hat. Und da sind die Schritte bis zu einer gelungenen deutschen Übersetzung, das sind viel mehr als eine englische Übersetzung erfordert.
Also weil sie sich auch ganz in diese völlig andere Denkweise hineinarbeiten müssen.
Ja, und die Sprache natürlich auch ganz anders funktioniert als europäische Sprachen.
Sie bereiten sich gerade auf eine Veranstaltung morgen vor. Da sprechen Sie im Frankfurter Goethehaus über japanische Autoren. Was gibt's denn da für Gemeinsamkeiten?
Zwischen japanischen Autoren und europäischen Autoren?
Erstmal zwischen den japanischen Autoren auch. Sie haben ja mehrere, die Sie übersetzen.
Ja, also ich werde lesen aus Ryu Murakami. Das ist ein anderer Autor, der auch Murakami heißt. Das ist in Japan ein nicht ganz so seltener Name. Der Roman heißt In Liebe dein Vaterland und geht sehr hart mit der japanischen Regierung ins Gericht. Es ist eine Art Psychothriller und handelt also von einem fiktiven Überfall Nordkoreas auf Japan und der Hilflosigkeit, mit der die japanische Regierung eben auf diesen Eroberungsfeldzug reagiert. Das andere Buch ist von einer Frau, Sayaka Murata, das heißt die Ladenhüterin, und schildert auch sehr kritisch das Leben einer jungen Frau, die ihre Erfüllung in einem Convenience-Store findet, also als Ladenhilfe in einem Convenience-Store. Mhm. Und den Druck, der auf sie von Seiten ihrer Familie ausgeübt wird, jetzt endlich zu heiraten oder zumindest endlich einen Karriereberuf zu ergreifen. Also beides sind Romane, die eigentlich sehr japankritisch sind und gesellschaftskritisch.
Also in der Literatur, da traut man sich das dann schon, was man so im öffentlichen Leben eher nicht zeigt. Da übt man dann Kritik.
Auf jeden Fall. Es gibt ungeheuer scharfe japanische Romane, die europäische Literatur in dieser Hinsicht stark übertreffen, wie ich finde.
Gibt es auch einen sehr kritischen Roman über das Kaiserhaus?
Nein.
Das gibt es nicht.
Nein, das Kaiserhaus, das steht außen vor. Wie ich vorhin schon sagte, die Regenbogenpresse darf auch überhaupt nichts schreiben. Und in den 60er Jahren noch sollte ein Hochhaus gebaut werden in der Nähe des Kaiserpalastes. Und es gab eine Riesendiskussion, ob normalsterbliche Menschen überhaupt auf den Kaiser herabblicken dürfen aus einem Hochhaus. Also derartig irgendwie ist die Hochachtung noch gewesen und natürlich findet sich das auch noch, obwohl die Hochhäuser natürlich alle gebaut wurden.
Dann doch. Vielen Dank, Ursula Gräfe. Woran denken Sie, wenn Sie Japan hören? An die Kirschblüte vielleicht, an Sushi oder gar an Kamikaze-Piloten, die sich für ihr Vaterland opfern? Woher kommt der Begriff Kamikaze? Claudia Sauter hat recherchiert.
Kamikaze, göttlicher Wind. So nennen die Japaner einen Taifun, der sie einst vor der Invasion mongolischer Horden rettete. Das ist eine Weile her. Aber für japanische Historiker ist das Datum so bedeutend wie für unsere britischen Freunde die Eroberung ihrer kleinen Insel durch einen Franzosen aus der Normandie. Deshalb ein kurzer Blick zurück ins Jahr 1281. Japan zittert, denn 150.000 Mongolen landen auf der Insel Kyushu, dort, wo heute einsame Strände und blubbernde Thermalquellen als Touristenattraktion gelten. Aber die Horden des Kublai Khan verweigern sich schnöde der heilenden Wirkung des Thermalwassers. Rheumatische Erkrankungen, Arthrose in den Knien, das kennt der Mongole des 13. Jahrhunderts ja gar nicht und reitet munter weiter. Oder er segelt, wenn es sein muss. Auf der Insel Kyushu wollen die mongolischen Truppen jedenfalls einen Brückenkopf errichten, um von dort aus ganz Japan zu unterjochen. Aber dann macht ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Ein Taifun zerschmettert die mongolische Flotte, Japan ist gerettet. Dieser tropische Wirbelsturm des Jahres 1281 bekommt natürlich auch einen Namen, Kamikaze, göttlicher Wind. Auf den heutigen Namenslisten der Internationalen Wetterorganisation für Stürme taucht Kamikaze allerdings nicht auf. In dessen Jury sitzen nämlich neben Japan auch die Vereinigten Staaten. Und dort erinnert man sich an den Kamikaze nicht als göttlichen Wind, der die eigene Flotte in höchster Not rettet, sondern an japanische Selbstmordpiloten des Zweiten Weltkriegs, die amerikanische Kriegsschiffe im Sturzflug versenken. Rund 3000 Flieger kamen damals ums Leben. Sie zerstörten insgesamt 36 amerikanische Schlachtschiffe. Die japanische Marine nannte diese Spezialtruppe selbst nicht Kamikaze. Auf ihren Todesflugzeugen stand ein anderer Name. Die Kommandanten der amerikanischen Kriegsschiffe hatten die japanischen Schriftzeichen aber irrtümlich als Kamikaze gelesen. Seither steht das Wort für freiwilliges Selbstopfer im Dienste des Vaterlands.
Dass japanische Schriftzeichen kompliziert zu lesen sind, haben wir ja schon gerade gehört. Kamikaze, der Begriff ist also aufgrund eines Irrtums in unseren Sprachgebrauch gelangt. Schwertspiegel Edelstein, wenn Japans Kaiser geht, HR2 Kultur der Tag. Japan ist sehr dicht besiedelt, aber nachdem die Bevölkerung im 19. und 20. Jahrhundert stark angewachsen ist, übersteigt inzwischen die Sterberate die Geburtenrate. Wenige Geburten und eine hohe Lebenserwartung, die führen zu einer immer älter werdenden Bevölkerung. Nun dankt der 85-jährige Kaiser ab, weil er sich seiner Aufgabe nicht mehr gewachsen fühlt. Thronfolger ist sein einziger Sohn, Naruhito, und der ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Wenn Japans Kaiser geht, dann kommt ein neuer und es beginnt eine neue Zeitrechnung.
Mit dem Kaiser Naruhito befindet sich Japan wieder im Jahr 1. Die neue Regierungsdevise heißt Reiwa, was in der Lesart der Regierung so viel bedeutet wie schöne Harmonie. Mit 60 gehen Japaner in den Ruhestand. Für Naruhito aber, der 59 ist, geht es jetzt erst los. Anders als seine Vorgänger wurde er direkt von seinen Eltern erzogen und konnte als erstes Mitglied der kaiserlichen Familie ein Auslandsstudium absolvieren. 2 Jahre verbrachte Naruhito in Oxford.
Ich bin Kaiser und Kaiserin zutiefst dankbar dafür, dass ich von Ihnen all das bekommen habe, dass ich direkt bei Ihnen in einer warmen Familie liebevoll großgezogen und mir Spaß an Musik und Sport beigebracht wurde und das Auslandsstudium, das schwer zu bekommen ist, erleben durfte. Das sind für mich heute große Schätze.
Wer Frühaufsteher ist, kann Naruhito vielleicht morgens beim Joggen auch im öffentlich zugänglichen Teil des Kaiserpalastes sehen. Außerdem spielt er seit vielen Jahren Bratsche. Und er hat viel zur Wasserversorgung und zum Umweltschutz geforscht. Volker Stanzel, ehemaliger deutscher Botschafter in Japan, ist sicher, dass er schnell in die großen Fußstapfen seines Vaters hineinwachsen und seinen eigenen Stil finden wird.
Er ist jünger, er ist interessierter, international erfahrener, hat ja in England studiert. Also ich bin sicher, dass es mit ihm ähnlich sein wird.
Diese Einschätzung teilt Makoto Watanabe, ehemaliger Großhofmarschall und damit so etwas wie der Privatsekretär des scheidenden Kaisers.
Der Kronprinz hat von klein auf die ganze Zeit seinem Vater zugesehen und auch gehört, was er sagt. Das betrifft nicht nur das Offizielle, sondern auch das Privatleben. Ich denke nicht, dass der Kaiser zur Abdankung zu seinem Sohn sagt, du musst das und das machen und so denken. Die Fähigkeiten, die man braucht, dürften in ausreichender Weise von einem zum anderen übertragen worden sein.
Die große Unbekannte ist die künftige Kaiserin Masako. Naruhito lernt sie erst spät kennen, die Tochter eines hochrangigen Beamten, hadert zudem, ihn zu ehelichen. Letztlich willigt sie ein, sagt aber schon bei ihrer Verlobung 1993:
Der Prinz sagte zu mir, dass er mich lebenslang mit allen Kräften in Schutz nimmt, auch wenn ich mir viele verschiedene Sorgen mache und Unsicherheiten habe.
In der Öffentlichkeit wird Masako schnell zur traurigen Prinzessin. Volker Stanzel, früherer Botschafter in Japan.
Die war ja Diplomatin und war weltläufig, hat übrigens auch in Deutschland, in Südwestdeutschland, in Blaubeuren studiert, spricht also auch Fremdsprachen, also durchaus aufgeschlossen. Auf der anderen Seite ist ja bekannt, dass sie durch diese Einengung durch das Hofamt in den Jahren, in denen sie jetzt schon die Ehefrau des künftigen Kaisers ist, sehr gelitten hat, an Depressionen leidet und sich sehr oft öffentlichen Auftritten entzieht. Ob sich das jetzt mit ihrer neuen Rolle ändern wird?
Unter Druck gesetzt haben dürfte sie die Erwartung, einen männlichen Thronfolger zu gebären. Sie erleidet eine Fehlgeburt und dann kommt nur ein Mädchen zur Welt. Masako erkrankt an Gürtelrose und ist lange Zeit verschwunden. Von einer Anpassungsstörung ist die Rede. Inzwischen wird Masako wieder häufiger in der Öffentlichkeit gesehen. Künftig wird sie sich, wie üblich für die Ehefrau des Tenno, um die Seidenraupenzucht im Palast kümmern. Ehemann Naruhito jedenfalls lässt keine Gelegenheit aus, die Bedeutung seiner kleinen Familie für ihn zu unterstreichen.
Masako hat sich bisher sehr um meine Angelegenheiten und die von Aiko gekümmert. Ich möchte möglichst auch ihr eine Hilfe sein und sie weiter unterstützen.
Die Japaner werden das sicher ganz genau beobachten. Erst einmal blicken sie jedoch auf Naruhito. Der erhält von seinem Vater zum neuen Amt ein Schwert, einen Spiegel und eine Glücksbringerkette. Die drei Insignien der Macht. Allerdings nur in Kisten verpackt. Gesehen hat die schon lange keiner mehr. Groß mit rund 2500 Gästen wird dann im Herbst gefeiert.
Der neue Kaiser hat wie sein Vater keinerlei politische Befugnisse, aber trotzdem gibt es Erwartungen und Hoffnungen, die mit ihm verbunden sind bei dem einen oder anderen. Professor Dr. Hans-Martin Krämer ist Japanologe an der Uni in Heidelberg. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Renk.
Gucken wir zunächst mal auf das, was der scheidende Tenno hinterlässt. Unsere Korrespondentin hat ja einige Japaner getroffen, die die große Anteilnahme des Tennos gelobt haben, zum Beispiel nach der Katastrophe von Fukushima. Wie hat Akihito Japan geprägt in den letzten 30 Jahren?
Na, ich denke, wenn Sie so fragen, kann man wohl nur sagen, das Fazit ist eigentlich wenig. Er hat seine verfassungsmäßig ihm zugesprochene Rolle hat er ausgefüllt. Er ist Symbol Japans und als solcher ist er natürlich bei Naturkatastrophen und so dann schon präsent. Aber wenn man sich jetzt mal die 30 Jahre Revue passieren lässt, fällt einem eigentlich nicht wirklich irgendetwas auf, wo er markant mal während seiner Amtszeit wirklich markant Spuren hinterlassen hätte. Die Zeit ist in Japan eher gesamtgesellschaftlich betrachtet eine Zeit von Niederlagen, Niederschlägen gewesen. Man spricht von den verlorenen Jahrzehnten. Das spektakuläre Hochwachstum Japans endet just mit dem Amtsantritt Akihitos um 1990 herum. Dann gibt es das große Erdbeben von Kobe in den 90er Jahren, der Giftgasanschlag der Tokioter U-Bahn. Und das sind eigentlich diese, auch die wirtschaftliche Flaute, die sich durchzieht, ja, fast bis zur Gegenwart, die diese Jahrzehnte prägen. Mhm. Das hat jetzt mit der eigentlichen Regierung Akihitos wenig zu tun, aber so wird man sich, denke ich, zurückerinnern an diese Heisei-Zeit, wie sie in Japan genannt wird.
Hätte er denn die Möglichkeit gehabt, da innerhalb seines Amtes irgendwie anders drauf zu reagieren, irgendwie prägend zu wirken?
Ich denke eigentlich nicht. Der Tenno ist eben seit 1947, seit die neue Verfassung in Kraft ist, jeglicher echter Macht beraubt. Er ist wirklich ein reiner Repräsentant. Er könnte vielleicht, wie der Bundespräsident, prägende Reden halten, aber selbst das tut er nicht. Insofern muss man ihm wohl diese Fähigkeit eigentlich auch absprechen.
Aber immerhin, das hätte er also tun können. Er hätte Reden halten können. Man könnte ja auch denken, dass Akihito schon relativ modern war. Er hat eine Bürgerliche geheiratet. Die beiden haben ihre Kinder selbst erzogen. Seine Frau galt als seine beste Beraterin. Gibt es da denn irgendetwas, worauf die nächste Kaiserin Masako aufbauen könnte? Diese Frau, die ja schon einiges durchgemacht hat in diesem engen kaiserlichen Protokoll.
In der Tat. Also man kann vielleicht schon sagen, dass im privaten Bereich der jetzt scheidende Kaiser einiges zu einer gewissen Modernisierung der Institution japanische Monarchie beigetragen hat. Sie sprachen bereits an, er hat eben als erster eine Bürgerliche geheiratet. Er hat darauf Wert gelegt, seine Kinder selbst mitzuerziehen. Das waren in den 1960er Jahren und das hat damals auch eine gewisse gesellschaftliche Ausstrahlung gehabt, kann man vielleicht schon sagen. Hat ein bisschen Vorbildcharakter auch gehabt, vielleicht für japanische Frauen, für japanische Familien. Aber das ist lange her und ich denke, in seiner Amtszeit gab es solche Impulse eigentlich nicht mehr. Natürlich kann man sich vorstellen, dass wenn dem neuen Kaiserpaar etwas vielleicht am Herzen liegt, dann ist es vielleicht die Nachfolgeregelung in der japanischen Monarchie. Denn im Augenblick ist es ja so, dass nur Männer Nachfolger, nur Männer Tenno werden können. Mhm. Und das Paar hat ja bekanntlich nur eine Tochter als Kind und das Leiden von Masako, seit sie Naruhito geheiratet hat, ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass sie eben dieser öffentliche Druck, einen Sohn zu gebären, so groß war.
Aber zu entscheiden hat das auch die Regierung, ob diese Regelung geändert wird. Die Zeiten des Gottkaisers sind ja schon mit dem Vater von Akihito zu Ende gegangen, aber es gibt jetzt eben auch in dieser Zeremonie der Übergabe Bezüge zur Religion. gerade bei der Inthronisierung. Wie steht es denn mit Tradition und Moderne? Wie groß ist die Rolle der Religion in Japan?
Ja, das ist eine sehr weitläufige Frage. Die Rolle von Religion im Alltagsleben ist vielleicht nicht so wahnsinnig groß. Sie kommt eigentlich vor allem dann zum Vorschein, wenn es im Jahreskalender Feste gibt oder im Leben, Lebensabschnitte, Geburt, Hochzeit, Tod. Da spielt dann immer die Religion eine größere Rolle, wahrscheinlich vor allem, wenn es um Beerdigung und Tod geht. Beim Kaiser ist es insofern tatsächlich ein bisschen anders, als relativ viele Anlässe auch religiös begangen werden. Der Kaiser da involviert ist, praktisch als Privatperson, wenn Sie so wollen. Das ist jedenfalls die Fiktion, die man politisch aufrechterhält, dass wenn der Kaiser Shinto-Riten durchführt, wie es jetzt zum Beispiel bei der Inthronisierungszeremonie der Fall sein wird, dass dann das seine Privathandlungen sind. Ja, dann ist es sozusagen das Kaiserhaus, die Kaiserfamilie, die dort diese religiösen Handlungen vollzieht. Natürlich ist in der Praxis das nicht wirklich zu trennen von seiner Aufgabe als Symbol des Staates, von seiner besonderen Funktion als Staatsoberhaupt. Und deswegen gibt es natürlich auch Kritik innerhalb Japans an dieser Vermischung von Staat und Religion, die nämlich von der Verfassung sehr strikt verboten ist.
Deswegen wird das auch so getrennt in, das ist eine Privathandlung und das ist staatlich.
Genau. Das konkret wird das so sein im Oktober, wenn diese ausführlich, dieses einen Tag lang dauernde Inthronisierungszeremonie sein wird, wird es praktisch einen nahtlosen Ablauf von verschiedenen Elementen geben, diese Inthronisierung, und dann wechselt sich das so ab, das Private und das Öffentliche, dass man das eigentlich als Außenstehender kaum durchschaut, ja. Aber es ist dann im Protokoll immer ganz klar vorgesehen, jetzt sozusagen ist der öffentliche Teil, jetzt sind die ausländischen Staatsgäste mit dabei, und jetzt eine Minute später ist dann wieder ein privater Teil und er kommuniziert mit den Göttern.
Aha, also das muss man wissen, dass das auch so strikt getrennt wird und wann ist privat und wann öffentlich. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, Hans-Martin Krämer von der Uni Heidelberg. Wer sich mit Japan beschäftigt, kommt an Mangas nicht vorbei. Das sind äußerst beliebte Comic-Geschichten, die aber ein bisschen wie Serien sind, in denen sich die Helden durchaus weiterentwickeln. Es gibt zum Beispiel die 1997 schon begonnene Reihe One Piece, die ungefähr so erfolgreich ist wie Harry Potter, aber im Unterschied zu den Harry Potter-Geschichten noch nicht abgeschlossen ist. Also Harry Potter von den Verkaufszahlen her noch übersteigen wird. Japaner verkleiden sich auch gerne wie ihre Lieblings-Manga-Figuren. Cosplay nennt sich das und ist längst auch in Deutschland angekommen. Thorsten Schweinhardt über Mangas.
Sie heißen One Piece, Sailor Moon oder Dragon Ball. Mangas sind einer der größten Exportschlager der japanischen Kultur. Manga, das ist nichts anderes als das japanische Wort für Comics. Mit Asterix oder Mickey Mouse haben die japanischen Mangas aber kaum etwas zu tun. Das wird schon beim Durchblättern klar. Manga-Magazine liest man, wie bei japanischen Büchern üblich, von hinten nach vorne und von rechts nach links. Das gilt auch bei den deutschen Ausgaben, auch wenn das für den Manga-Neuling erstmal ungewohnt sein dürfte. Typisch für den zeichnerischen Stil sind Fantasiefiguren mit kleinen Nasen und übergroßen, ausdrucksstarken Augen. Rund um diese Gesichter entfaltet sich eine fortlaufend erzählte Geschichte, die es leicht auf mehrere tausend Seiten bringen kann. Mehr als genug Platz für eine komplexe Handlung mit jeder Menge Tiefgang und Charakterentwicklung. Ein Junge verkauft seine Seele an eine lebendige Ritterrüstung. Ein hochbegabter Teenager findet ein Notizbuch, mit dem er jeden Menschen töten kann, indem er dessen Namen hineinschreibt. Mangas bieten, was man in klassischen Superhelden-Comics nur selten findet. Kein eindimensionales Schwarz-Weiß, dafür Figuren voller Widersprüche und Schattenseiten. Trotzdem sind Mangas streng auf ihre jeweilige Zielgruppe zugeschnitten. Am weltweit erfolgreichsten sind die Shonen-Mangas für männliche Jugendliche. Sie bieten Geschichten voller Action und Abenteuer, oft auch düster, hart und doppelbödig. Das Gegenstück für Mädchen sind Shoujo-Mangas. Hier spielen weibliche Figuren die Hauptrolle. Übernatürliche Kräfte sind hier genauso wichtig wie Romantik und Mode. Die erfolgreichsten Mangas werden als Anime verfilmt, als japanischer Zeichentrickfilm. In Japan werden mit Mangas aber längst nicht nur Geschichten erzählt. Das Medium dient allgemein zur Wissensvermittlung. Es gibt Mangas über Kindererziehung, andere Mangas helfen beim Erlernen japanischer Kampfkünste oder vermitteln die Abläufe bei der Teezeremonie. Und damit man beim Lesen nicht verhungert, gibt es sogar Manga-Kochbücher.
Ein Kulturgut made in Japan, Mangas. Bleiben wir noch ein bisschen bei den japanischen Einflüssen auf deutsche Kultur. Vielleicht kennen Sie Bücher des Schriftstellers Christoph Peters, zum Beispiel Das Jahr der Katze. In vielen seiner Romane spielt Japan eine Rolle. Guten Abend, Christoph Peters.
Hallo, guten Abend.
Was fasziniert Sie an der japanischen Kultur?
Ach, das ist ein ganz komplexes Gebilde, was mich da fasziniert. Mich hat am Anfang eigentlich in erster Linie Zen und die Zen-buddhistische Philosophie und ihre Auswirkungen auf die künstlerischen Prozesse und deren Möglichkeiten interessiert, schon mit 17 oder 18. Dann kam aber gleich dazu, neben der unglaublichen aus Zen entwickelten Ästhetik und Schönheit, die fast alle japanischen Kunstgegenstände gehabt haben, so eine Faszination für den Samurai-Film, später den Yakuza-Film, wo diese Stille und Konzentration, die vom Zen geprägten Künste in Japan ausstrahlen, ganz hart auf Brutalität und Grausamkeit und völlig irrationale Emotionen trifft. Und dieser Widerspruch, dieser Bruch zwischen zwei auf den ersten Blick so völlig unterschiedlichen Bereichen und kulturellen Ausdrucksformen, der hat mich eigentlich, seit ich 17, 18 bin, wahnsinnig interessiert.
Und wie kam Japan dann in Ihre Bücher?
Ich habe eine ganze Zeit lang, ungefähr 10 Jahre lang, als Stammgast und später auch als Küchenhilfe in einem sonderbaren japanischen Restaurant am Mittelrhein, genauer gesagt in Mainz-Gonsenheim, gelebt und gearbeitet und geholfen. Und das Restaurant gibt es schon ganz, ganz lange nicht mehr. Ich habe da sehr viel gelernt, unter anderem auch japanisch kochen und sehr viele Japaner getroffen. Und irgendwann, als ich nach Berlin gezogen war, habe ich gedacht, ich würde da gerne einen Roman drüber schreiben, weil da jetzt endlich Deutschland und Japan so zusammenkommen, dass ich das verbinden kann. Und dann habe ich nochmal angefangen, 4, 5 Jahre lang mich in diese ganzen Themenbereiche, Teezeremonie, Zen-Buddhismus, japanische Küche, japanische Kultur im Allgemeinen einzulesen, einzugucken, einzuarbeiten, angefangen, Teezeremonie zu lernen für den Roman. Und irgendwann war das Gebilde dann da und ich hatte 4 Jahre fast ausschließlich mit der japanischen Kultur verbracht.
Nun haben wir schon gehört, dass dieses Land zwischen Traditionalismus und Fortschritt in jeder möglichen Form eigentlich hin und her changiert. Wo sehen Sie japanische Einflüsse auf Deutschland?
Ja, der japanische Einfluss auf Deutschland reicht ja schon sehr, sehr weit zurück. Es gab schon in den 30er Jahren eine große Japan-Faszination. Das Hitlerreich hat mit dem japanischen Kaiserreich ja auch eine militärische Front gebildet und es gab einen relativ regen kulturellen Austausch. Beide Länder respektierten sich als disziplinierte, autoritätshörige Militärmächte und fanden da irgendwie schnell zueinander. Aber gleichzeitig gab es eben auch zu der Zeit schon in Deutschland, es sind große Ausstellungen mit japanischer Kunst in den 30er Jahren gemacht worden. Es gab große Sammlungen, zum Beispiel im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg und in Berlin schon Ende des 19. Jahrhunderts. Also da sind Japanologen und Museumsleute nach Japan gefahren und mit containerweise Sachen zurückgekommen. Und dann hat es immer wieder so Wellen gegeben. In den 50er Jahren gab es eine starke Orientierung an Zen. Und dann in den 80er Jahren im Rahmen der New Age-Bewegung kam wieder ein anderer Blick auf Zen dazu. Auf einmal war dann auch aufgrund des ökonomischen Erfolgs der japanischen Wirtschaft Zen für Manager plötzlich interessant. Also man konnte alles mit Zen machen und hatte so die Idee, das ist die Grundlage der japanischen Kultur und damit auch die Grundlage des ökonomischen Erfolgs. Und wenn wir uns davon was abschauen, dann können wir auch unsere eigene Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen. Und die anderen haben halt gedacht, dann bekommen wir vielleicht etwas von der Ruhe und Konzentration, die so ein Schwertkämpfer oder so ein Zen-Meister oder ein Teemeister vielleicht hat. Und dann gab es eben die Manga, das ist somit die neueste Japan-Mode, die eine ganz andere Gruppe von Leuten anspricht, als die, die sich vorher für Japan interessiert haben. Ich weiß gar nicht, ob es da groß Deckungsgleichheit gibt. Die meisten Leute, die ich so kenne, die sich mit der traditionellen japanischen Kultur beschäftigen, lesen keine Mangas oder nur in sehr ausgewähltem Maße.
Das hat ja auch überhaupt nichts miteinander zu tun eigentlich.
Naja, es hat schon was miteinander zu tun. Die Mangas kommen ja von ihrer ganzen Ästhetik auch aus dem japanischen Holzschnitt. Also die sind ja nicht nur eine rein moderne Erfindung. Die gibt es schon im Grunde in Vorläuferformen seit dem 17. oder 18. Jahrhundert. Und viele Mangas, ich habe auch Mangas gelesen zur Vorbereitung, da gibt es wunderbare historische, zum Beispiel Vagabond über das Leben von Miyamoto Musashi, dem großen Samurai und Krieger, der dann auch nachher als Theoretiker der Kampfkunst irgendwie noch ein Buch geschrieben hat und ein ganz großartiger Maler im 17. Jahrhundert gewesen ist. Also da gibt es durchaus schon Überschneidungen, wie der Beitrag vorher ja schon gesagt hat. Der Manga ist ein unglaublich komplexes und weites Feld, wo eigentlich für nahezu jeden Geschmack und für jedes Interesse irgendwie was da ist.
Da haben wir ja auch gehört, man kann kochen lernen oder eben auch die Teezeremonie, die Sie ja auch so begeistert. Ganz herzlichen Dank, Christoph Peters. Ja. Japaner gelten als die Preußen Asiens. Deutschland ist wichtig für Japan und umgekehrt. Es gibt mehr als 1800 japanische Firmen in Deutschland. Die größte japanische Kolonie hat sich in Düsseldorf angesiedelt, aber auch in Frankfurt leben und arbeiten sehr viele Japaner. Es gibt einen japanischen Kindergarten, eine japanische Schule. Und als Heiko Maas 2018 nach Asien gereist ist, da hat er zuerst Japan besucht. Auch das ein deutliches Zeichen. Ruth Kirchner über die wechselvolle Beziehung zwischen Deutschland und Japan.
Das Verhältnis zwischen Japan und Deutschland ist oft geprägt von Rheinromantik und fernöstlicher Exotik. Dabei pflegen Deutschland und Japan schon seit 158 Jahren diplomatische Beziehungen und sind in dieser Zeit alles schon einmal gewesen. Freunde, Kriegsgegner im Ersten und Verbündete im Zweiten Weltkrieg. Heute sind sie Partner, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Der Austausch mit Japan geht also weit ins 19. Jahrhundert zurück. Und selbst als im Kaiserreich mit Blick auf Japan von der gelben Gefahr die Rede war, sah die Realität anders aus, sagt der Asien-Experte und frühere deutsche Botschafter in Tokio, Volker Stanzel.
Das war so die Zeit, als kein Land mehr Ausbilder, Professoren und so weiter nach Japan entsandt hat als Deutschland, nur umgekehrt. In der Japan in kein Land mehr Studenten entsandt hat als nach Deutschland.
Aber im Ersten Weltkrieg war es mit den guten Beziehungen vorbei. Japan und Deutschland wurden Kriegsgegner. Die Japaner eroberten die deutsche Kolonie Tsingtau an der Ostküste Chinas und brachten Deutsche als Kriegsgefangene nach Japan. Dann die Wiederannäherung und das Bündnis im Zweiten Weltkrieg, auch wenn es nie eine gemeinsame Strategie gab. Als der japanische Kaiser im August 1945 in einer Radiobotschaft die Kapitulation erklärte, war in Europa der Krieg bereits vorbei. Deutschland und Japan besiegt, besetzt und auf Hilfen angewiesen. Es entstand eine neue Beziehung, die jahrelang von der Wirtschaft geprägt war und von gegenseitigem, unverbindlichem Interesse, wie es Ex-Botschafter Stanzel formuliert. Dabei sind die Anliegen sehr ähnlich.
Entscheidend, glaube ich, ist für beide der Faktor, dass es keine Industrieländer gibt, die mehr abhängig sind von ihren Exporten und damit von einem funktionierenden Welthandelssystem.
Wirtschaftlich arbeiten Deutschland und Japan heute eng zusammen. Japan ist Deutschlands zweitgrößter Handelspartner in Asien, nach China. Umgekehrt ist Deutschland für Japan der wichtigste Handelspartner in der EU. Auch politisch stehen sich Berlin und Tokio oft näher als auf den ersten Blick ersichtlich. Der Aufstieg Chinas etwa ist für beide Länder enorm profitabel, aber auch bedrohlich. Und dann ist da US-Präsident Trump.
Für Japan gibt es eigentlich sowohl, was Sicherheitspolitik angeht, als auch als Wirtschaftspartner keinen wichtigeren Partner als die USA. Und wenn der jetzt sagt, ich steige aus dem internationalen Regelwerk aus, ist das ein Schockerlebnis.
Aus den einstigen Gegnern und dann von der Weltgemeinschaft Geächteten sind längst Partner geworden. Und von einem unverbindlichen Interesse ist angesichts der neuen weltpolitischen Rahmenbedingungen auch keine Rede mehr.
Viele Gemeinsamkeiten. Im Februar hat Bundeskanzlerin Merkel Japan besucht und dabei nicht nur Premierminister Shinzo Abe getroffen, sondern auch Kaiser Akihito und auch seinen Sohn Naruhito. Allerdings war die Kanzlerin schon wesentlich häufiger in China als in Japan. Das wird genau registriert. Matthias Nass ist internationaler Korrespondent der Zeitung Die Zeit und Co-Vorsitzender des Deutsch-Japanischen Forums. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Rink.
Von den gemeinsamen Interessen haben wir gehört, vom Schwerpunkt auf Multilateralismus, auf fairen Handel, auf freien Handel, auf den die beiden Exportnationen Deutschland und Japan so angewiesen sind. Wo sehen Sie die gemeinsamen Herausforderungen der Zukunft?
Ich glaube, es gibt drei große gemeinsame Herausforderungen. Das ist einmal das immer selbstbewusstere Auftreten Chinas, das Japan vielleicht noch direkter betrifft als uns, aber uns natürlich auch. Dann ein Russland, das unter Putin immer aggressiver geworden ist in den vergangenen Jahren. Und dann natürlich auch der schon erwähnte US-Präsident Trump mit seinem Populismus und seinem Protektionismus. Ich glaube, diese drei Herausforderungen, die haben Deutschland und Japan gemeinsam.
Und wie sehen da die Pläne aus? War da schon was anzumerken bei dem Besuch von Frau Merkel?
Ja, ich meine, diese Erörterungen, wie man diesen Herausforderungen gemeinsam entgegentreten kann, die gibt es natürlich schon länger, aber das war auch bei diesem Besuch wieder ein Thema. Ich glaube, beide Länder, Deutschland und Japan, sind heute mit die wichtigsten Verteidiger einer liberalen internationalen Ordnung. Und das heißt vor allem Verteidiger eines freien Welthandels, überhaupt eines multilateralen Agierens in der internationalen Politik. Aber sie sind natürlich auch Verteidiger wichtiger westlicher Werte von Demokratie und Menschenrechten.
Und Sie haben auch viel Gemeinsames, das haben wir auch schon gehört, zum Beispiel im Bereich Kultur. Beethovens Neunte wird traditionell zum Jahreswechsel gespielt in Japan auf Deutsch und ist auch sowas wie die zweite Nationalhymne geworden. Kulturell, welche Rolle spielt Deutschland da für Japan?
Ich glaube, erstmal kennen die Japaner Deutschland eigentlich besser als wir Japan. Das muss man, glaube ich, so konstatieren. Und vor allem die klassische deutsche Musik, aber auch die Literatur, die ist in Japan schon recht bekannt. Also das ist nicht nur Beethoven, das ist auch Bach und das sind viele andere mehr. Und wenn Sie mit deutschen Orchestern oder Solisten sprechen, die bereiten sich auf Tourneen nach Japan immer ganz besonders vor, denn sie wissen, dass sie dort ein außerordentlich kundiges und kritisches Publikum haben. Also das ist schon was ganz Besonderes, in Japan aufzutreten, denn das Publikum dort ist ungeheuer kundig.
Nun haben wir was von Japan übernommen. Sozusagen ist Japan ja mitverantwortlich für unsere Energiewende. Welche Rolle spielt denn die Katastrophe von Fukushima noch in der aktuellen Politik Japans?
Also es ist natürlich ein großes Streitthema, ob man wieder auf Kernenergie setzen sollte. Die Regierung will das. Es gibt eine relativ starke Opposition dagegen. Aber ich würde sagen, im Umfang nicht vergleichbar mit der Kritik an der Atomenergie hier in Deutschland. Also man wird wohl weiter daran festhalten, weil man auch, ehrlich gesagt, über keine eigenen Energiequellen sonst verfügt. Also eine Energiewende wie in Deutschland wird es in Japan in diesem Umfang, in dieser Form nicht geben.
Ein bisschen klang es schon an. Japan hat ja auch große Probleme, zum Beispiel dadurch, dass die Bevölkerung stark altert. Sie schrumpft und altert. Das ist keine gute Kombination. Das ist aber auch ein Schicksal, was in Deutschland ja droht. Wie kann man da voneinander lernen? Wie sieht es aus mit der Einwanderung in Japan beispielsweise?
Ja, also in der Tat stehen wir da vor ganz ähnlichen Herausforderungen. Japan ist die am schnellsten alternde Gesellschaft. Wir kommen, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, an dritter Stelle. Also ganz ähnliche Herausforderungen. Deutschland, glaube ich, hat inzwischen verstanden, es ist inzwischen Konsens, dass wir ein Einwanderungsland sind und das auch sein müssen. Damit tun sich die Japaner offen gestanden schwerer. Sie wissen das im Prinzip auch, dass es ohne Einwanderung nicht ganz gehen wird. Aber sie sind da zurückhaltender, als wir es inzwischen sind. Aber die gesetzlichen Voraussetzungen sind inzwischen dafür geschaffen, dass es mehr Einwanderung geben wird. Nun muss man noch die hier und da vorhandenen Vorurteile und Vorbehalte überwinden.
Wenn Sie jetzt auf die Regentschaft von Kaiser Akihito schauen, was sagen Sie dazu, dass er ja, wie wir gehört haben, eigentlich sein Amt sehr still ausgeführt hat? Er hat sich ganz an die Regeln gehalten, war nur Repräsentant, aber hat zum Beispiel eben keine große Rede gehalten.
Ja, das dürfte er nicht, jedenfalls keine politische Rede. Also das sieht die Verfassung ausdrücklich vor. Er ist, wie es so schön heißt, das Symbol des Staates und der Einheit des Volkes. Politisch darf er sich überhaupt nicht öffentlich äußern. Also große politische Reden dürfte er nicht halten. Ich finde, er hat sein Amt wirklich vorbildlich ausgeübt. Er hat nämlich doch ein bisschen Politik gemacht mit Gesten, mit den richtigen Worten und den richtigen vorsichtigen Worten am richtigen Ort und zur rechten Zeit. Zum Beispiel gegenüber den Nachbarn, gegenüber China oder Korea. Die Beziehungen sind bis heute belastet. Und er hat es geschafft, zum Beispiel auf einer Reise nach China sich dort noch einmal für die japanische Kriegsherrschaft zu entschuldigen. Das hat er vorsichtig getan, aber auf eine ganz vorbildliche Art und Weise. Also für mich ist er ein Vertreter des japanischen Nachkriegspazifismus Und ich glaube offen gestanden, dass sein Sohn auch diesen Weg weitergehen wird.
Also da hat er im Rahmen seiner Möglichkeiten auf ganz japanische Art dann doch ein bisschen was bewirkt, würden Sie sagen?
Ja, da hat er dann am Ende auch Politik gemacht, aber wie gesagt, mit sehr vorsichtiger, immer mit natürlich eng mit der Regierung abgestimmten Formulierungen. Aber er war glaubwürdig, er ist kein Nationalist, er ist jemand, der wirklich die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen hat. Sie müssen ja daran denken, dass sein Vater Hirohito der Kaiser war, unter dem diese ganzen Kriegsgräuel begangen wurden. Und für den Sohn war es unglaublich wichtig, dort eine klare Zäsur zu schaffen und sich davon abzusetzen. Und im Grunde ähnlich, wie wir in Deutschland ja auch die Aufgabe hatten, wirklich um Versöhnung mit den Nachbarn zu werben. Das ist uns, glaube ich, hier in Bezug auf unsere Nachbarn gut gelungen. Japan hat da bis heute noch Schwierigkeiten größerer Art mit den Nachbarn, aber das liegt ganz gewiss nicht am Kaiser.
Und das wird, so wie Sie das formulieren, dann auch unter Naruhito so weitergehen?
Ich denke das und ich hoffe das auch, ja.
Vielen Dank, Matthias Nass.
Ich danke.
Der japanische Einfluss in Deutschland. Sushi ist inzwischen sehr beliebt, grüner Tee wird gerne getrunken, von Mangas haben wir gehört, Spiele wie die Escape Rooms kommen aus Japan zu uns oder das Waldbaden. Und vielleicht hatten Sie ja auch schon mal ein Tamagotchi, ein elektronisches Küken, um das Sie sich kümmern mussten. Von der Beliebtheit Beethovens war auch schon die Rede. Jetzt machen wir einen Ausflug in die italienische Oper zu Madame Butterfly, die Puccini umarbeiten musste, bis sie zum Erfolg wurde.
Die Uraufführung von Puccinis Oper über das traurige Schicksal der Geisha Butterfly ist ein grässlicher Flop. Ein Fiasko, wie es der italienische Erfolgskomponist nie zuvor erlebt hat. Diesen 17. Februar 1904 in der Mailänder Scala wird er nie vergessen. Kaum fällt der Vorhang, buht das Opernpublikum erbarmungslos Regisseur, Sänger und Orchester aus. Giacomo Puccini reagiert sofort. Er zieht die Partitur zurück und überarbeitet sein Werk. Vor allem verändert er den Charakter des amerikanischen Marineoffiziers Pinkerton, der in der Oper eine Kurzzeitehe mit der Geisha Butterfly eingeht. Die nimmt die Heirat ernst, Pinkerton nicht. In der Fassung der Uraufführung an der Mailänder Scala wird er als oberflächlicher, bedenkenloser Amerikaner gezeigt, ohne Respekt vor japanischen Traditionen und Werten. Pinkerton ist nämlich genauso wie die historische Vorlage, an der sich der Librettist Puccinis orientiert. Die Geschichte geht so. Mitte des 19. Jahrhunderts schickt die amerikanische Marine 4 Kriegsschiffe nach Japan, um das damals völlig abgeschottete Land zur Öffnung zu zwingen. Japan solle gefälligst amerikanische Waren kaufen. Darauf drängte der damalige amerikanische Präsident in einem Brief an die japanische Regierung, den seine Marineoffiziere überbringen sollen. Die Japaner verweigern zunächst die Annahme des Briefes und fordern die US-Flotte auf, umzudrehen. Der Kommandant gibt tatsächlich klein bei, droht aber an, im nächsten Jahr zurückzukommen und eine Antwort der japanischen Regierung zu erzwingen. Einer dieser US-Marinesoldaten ist die Vorlage für Puccinis gewissenlosen Helden Pinkerton, der mit der arglosen Geisha Butterfly ein rücksichtsloses Spiel treibt. Er will sie und nimmt sie sich auf Zeit, um sie anschließend schnöde sitzen zu lassen. So wie sich die amerikanische Regierung im 19. Jahrhundert schwächere fremde Länder nach Gusto unterwirft, um Handelsvorteile notfalls mit Gewalt zu erzwingen. Japan vollzieht übrigens nach dem unerbetenen Besuch der amerikanischen Kriegsschiffe eine historische Wende. Es beendet die Abschottung gegen alles Fremde und begründet zu diesem Zweck sogar eine neue Dynastie, die Meiji. Puccini öffnet sich gewissermaßen ebenfalls der Kritik und arbeitet seine Oper um. Mehrmals sogar, bis das Publikum zufrieden ist.
Schwert, Spiegel Edelstein, wenn Japans Kaiser geht, dann ist das auch ein Geschäft. Ein findiger Japaner ist auf die Idee gekommen, Kaiserluft aus der Akihito-Ära in Dosen abzufüllen. Das Geschäft läuft. So viel Aufmerksamkeit wie rund um seine Abdankung hat der japanische Kaiser vermutlich in den 30 Jahren seiner Amtszeit nicht bekommen. Morgen gibt es noch eine letzte kurze Zeremonie für ihn, dann ist der Weg frei für seinen Sohn. Ob Naruhito und seine Frau mehr aus diesem machtlosen Amt machen können, man wird sehen. Das war der Tag. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.